Wir sind derartig in Funktionen eingemauert, dass wir eigentlich für so eine Selbstwahrnehmung und auch für eine Reflexion wenig Zeit haben und wenig Muße. Wenn ich meine Kinder nehme oder überhaupt die Generation, bei der dauernd irgendwas brummt, fiebt, vibriert, zittert, pfeift oder so, die sind einem Getrommel ausgesetzt, das ist atemberaubend. Das ist so viel, ne? Und die müssen so viel Entscheidungen treffen und immer wieder bei Insta oder TikTok entscheiden, welche von diesen komischen Zappelkacheln auf ihrem Bildschirm, was ist denn jetzt wichtig, ne? Also wo muss ich denn jetzt eigentlich hinsehen? Das ist, glaube ich, ziemlich giftig, dass die Leute immer denken, jemand muss perfekt matchen und wenn er das nicht gleich tut, dann ist er auch nix. Anstatt etwas zu probieren, was auch ein bisschen aus der Mode gekommen ist, nämlich Toleranz.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist kein Unbekannter in diesem Format. Tatsächlich ist er der Einzige, der schon häufiger da war. Jan Weiler ist Schriftsteller, Autor und Journalist. Mit Munk hat er gerade eben erst sein neuestes Werk vorgelegt. Es dreht sich um den Architekten Peter Munk, der mit Anfang 50 völlig unerwartet einen Herzinfarkt erleidet und sich in der Folge endlich mal Gedanken über sein Leben und insbesondere seine verflossenen Beziehungen macht. Mit Jan spreche ich darüber, zu welchen Erkenntnissen Peter Munk auf dieser Reise kommt und warum wir vielleicht alle etwas mehr Zeit in Reflexionen investieren sollten. Wenn dir diese Episode Gin & Talk gefällt, dann folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Jan, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist der erste und einzige Stammgast dieses Formats. Das heißt, du bist jetzt schon zum dritten Mal da, wenn wir deinen Auftritt auf dem 48 Forward Festival vor 2 Jahren mitzählen. Insofern willkommen zurück.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin wirklich begeistert davon, wie sich dein technisches Equipment mit der Zeit doch deutlich nochmal verbessert hat. Diese Mikrofone sind wirklich sehr schick.
Ja, ich dachte mir, ich gebe dir heute mal eine andere Experience, nachdem wir beim ersten Mal an der Bar waren, beim zweiten Mal auf der Bühne, beim dritten Mal bei uns hier gemütlich im Tonstudio.
Ja, ich muss ja jede Woche auch mit so einem Ding aufzeichnen. Diese Kolumne, ne, die im Bayerischen Rundfunk kommt, die nehme ich ja zu Hause auf. Und dafür habe ich mir vor einem Jahr so ein Podcast-Mikro gekauft von einem der führenden Hersteller für diese Dinger. Und vorletzte Woche hat das Ding nicht mehr aufgenommen. Und zwar gar nicht. Und überhaupt keinen Ausschlag, überhaupt nichts und so. Da an allem rumgefummelt am Rechner, irgendwas hochgeschoben, runtergezogen. Und dann habe ich es verpackt und habe es an die Firma zurückgeschickt, wo ich es bestellt habe, im Internet, eine der führenden Versandhäuser für Instrumente, Mikrofone, Equipment. Die haben mir dann zurückgeschrieben, dass sie das Ding prüfen würden und sie würden sich dann melden. Und dann haben sie eine Mail geschrieben und zwar ohne jede Suffisanz, also so wirklich sehr trocken geschrieben. Nach einwandfreier Prüfung hätten sie festgestellt, dass dieses Gerät absolut einwandfrei funktioniert. Es habe nur jemand die Mute-Taste gedrückt. Jemand, also irgendwer.
Wer das wohl nur war.
So, und dann habe ich zurückgeschrieben, ist interessant, wo ist denn die Mute-Taste? Und dann haben sie zurückgeschrieben, der Lautstärkeregler ist gleichzeitig die Mute-Taste. Wenn man den Lautstärkeregler nicht dreht, sondern drückt, mutet man das Mikrofon. Sie würden es dann wieder zurückschicken.
Ich glaube, ich weiß, welches Mikrofon du hattest. Ja, das passiert uns auch öfter mit Menschen, denen wir Mikrofone für Aufnahmen schicken. Da ist ganz oft die Mute-Taste. Also insofern, nächstes Mal ruf an,
Fernsupport zu geben. Jetzt weiß ich es ja. Und trotzdem, man kommt sich so unendlich doof vor. Ne? Vor allen Dingen, wenn man eigentlich einigermaßen technikaffin ist. Also ne, so, ich weiß schon, wie man irgendwas aufnimmt, so halbwegs. Und hab das jahrelang mit so einem Diktiergerät gemacht, aber der Bayerische Rundfunk fand jetzt, dass die Qualität nicht mehr ausreicht. Habe ich mir dieses Ding gekauft und dann irgendwie nach einem Jahr des Aufnehmens, nach 52 Folgen, drücke ich aus Versehen diese Mute-Taste. Das
ist, ja. Aber ich kann dich beruhigen, du bist nicht alleine im Club der, wie nennen wir ihn denn, diejenigen, die Männer, die Technik manchmal dann doch nicht ganz verstehen. Ich habe letztes Mal, war auf einer Veranstaltung in Berlin, und musste irgendwie so mit weißem Hemd und ordentlich angezogen da irgendwie hingehen. Dachte mir, okay, doof, Hemd den Koffer, immer irgendwie danach nicht mehr so schön wie vorher. Und ich war mir nicht sicher, ob es in diesem Hotel ein Bügeleisen oder irgendwas gibt. Deshalb dachte ich mir, nehme ich meinen Steamer mit. So, ich diesen Steamer eingepackt, relativ großes Teil. Also ich sollte mir vielleicht auch mal die Travel Size davon kaufen, aber auf jeden Fall ein Riesenteil in den Koffer rein. Komme im Hotelzimmer an. Versuche den Steamer einzustecken, versuche ihn anzumachen, passiert nichts. Ich irgendwie 5 Steckdosen ausprobiert, weil ich mir nicht sicher war, an welcher lag es denn jetzt oder ist der Steamer einfach kaputt. Irgendwann habe ich aufgegeben. Es hat mich dann nochmal 2 Wochen zu Hause gekostet, bis ich verstanden habe, dass dieser Steamer auch einen An- und Ausschalteknopf hat.
Ja.
Ja, ähnliche Geschichte.
ja, ganz ähnlich. Naja, ich habe auch schon häufiger irgendwie in Hotels irgendwas in Steckdosen gesteckt, ohne dass ich was tat, weil ich die Zimmerkarte nicht in diesen Schlitz gesteckt habe und
auch schön.
Einfach kein Strom da war. Ich habe überhaupt in Hotelzimmern schon, ich glaube, für ungefähr 3.000 Euro Ladekabel, elektrische Zahnbürsten und Kopfhörer vergessen.
Ja, Dito, ja.
Bin sehr beliebt, glaube ich, bei in Hotels, weil ich immer irgendwas liegen lasse und die behaupten dann immer, nö, man, keine Ahnung. Ladekabel sind das Schlimmste, weil die ja weiß sind meistens und wenn man die irgendwie aufs Bett geworfen hat, sind die weg. Die amalgamieren mit dem Bettbezug und sind dann weg.
Ja, ich hatte in London kürzlich eine schöne Situation, da war ich gar nicht mal schuld. Da hatte ich einfach nur Sachen noch im Hotelzimmer stehen, während ich noch in dem Hotelzimmer wohnte, um dann zurückzukommen, um festzustellen, dass die Zimmerdame oder der Zimmerherr, der das Zimmer gereinigt hat, wohl der Meinung war, es wäre eine Mülltüte. Ja, das war dann leider weg. Nicht allzu teuer, aber ärgerlich.
Aber trotzdem weg.
Genau. Ja, du hast mal wieder ein Buch geschrieben.
Ja.
Munk. Und es geht um Peter Munk, einen Architekten, Anfang 50, sozusagen in den besten Jahren, der plötzlich auf einer Rolltreppe des wunderschönen Globus-Kaufhauses in Zürich zusammenbricht mit einem Herzinfarkt und sich danach so ein bisschen Gedanken über das Leben macht. Gab es denn da auch einen persönlichen Moment bei dir, wo du gesagt hast, okay, macht man sich dann irgendwann mal Gedanken über das Leben?
Ja, also es gibt ja diese existenziellen unfallartigen Momente im Leben, die sowas auslösen. Bei manchen Leuten ist es ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall oder ein schwerer Unfall oder eine andere, eine Krebserkrankung, irgendwie sowas, die sowas bewirken. Ich hatte das auch mal, aber es ist schon sehr lange her, schon über 20 Jahre her. Da war ich also noch, da war ich Mitte 30 oder so und hatte dann einen zweifachen Darmbruch. Was wirklich sehr furchtbar ist und auch sehr traumatisierend und schrecklich und so. Und natürlich macht man das dann. Ne? Je später das kommt, desto größer haut es, glaube ich, ins Kontor. Und bei dem armen Peter Munk ist es so, dass er sich das eben auch gar nicht erklären kann erstmal, weil er sehr gesund lebt. Der ist nicht verheiratet, er hat keine Kinder, die vor irgendwie Schule und Krankenkasse, Taschengeld und Kummer bezahlen müsste. Der raucht nicht, der trinkt nicht, der treibt Sport, der ist erfolgreich im Beruf, der hat eigentlich keinen Grund für sowas. Und er ist auch empört darüber. Er findet es, also er hat keinen richtigen Bezug zu sich selber, ne? Der schaut nie in sich hinein, betrachtet seinen Körper eigentlich als funktionierendes Werkzeug und kann einfach nicht verstehen, dass dieses blöde Werkzeug jetzt plötzlich aufmuckt und zieht sich deswegen zurück in so eine Art, in so ein komisches Luxushotel mit angeschlossener Reha, um sich darüber Gedanken zu machen, was dazu geführt hat. Und sein Arzt da, so ein Therapeut, der sagt ihm, er soll mal seine Beziehungen durchgehen. Der soll mal gucken, wer ihn wie geprägt hat oder wie er so geworden ist, wie er ist. Und dann entscheidet er sich dafür, seine Liebesbeziehungen durchzugehen. Das hat der Arzt offen gelassen. Also es hätten auch Arbeitsbeziehungen oder verwandtschaftliche sein können. Aber er denkt sich, naja, also wahrscheinlich meinen die damit mit Beziehungen, meinen die wahrscheinlich alle Frauen. Und er geht die dann durch. Er macht sich natürlich, weil er so ist, erstmal eine Liste, wo er die alle chronologisch aufschreibt. Die meisten Menschen können das, weil es ja noch normalerweise im normalen durchschnittsdeutschen Mann spielen sich da ungefähr 6 Erinnerungen ab. Ne? Der durchschnittliche deutsche Mann hat 6 Frauen in seinem Leben kennengelernt, mit denen er auch Sex hatte. So. Bei ihm sind es 13, wobei er eine vergisst, die ihm später erst wieder einfällt. Und dann handelt der Roman eigentlich von diesen 13 Liebesgeschichten. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und natürlich unterbrochen immer von so einer Rahmenhandlung in diesem Hotel. Und schließlich soll er sich der Aufgabe seines Therapeuten gemäß überlegen, wer war denn die Wichtigste? Und was sagt dir das? Ne? Worum geht's in deinem Leben? Und den Schluss verrate ich aber nicht.
Ja, bevor wir vielleicht gleich nochmal auf die Frauengeschichten eingehen, was am Anfang ja auch so ein bisschen so ein Symptom unserer Zeit ist oder zumindest vielleicht auch ein Symptom unserer Zeit war, das kommt, glaube ich, ein bisschen sehr auf die Generation an, ist, dass Peter Munk ja auch relativ schnell feststellt, dass sich sein ganzes Leben vor dem Infarkt vor allem mit seiner Arbeit beschäftigt hat und dass da sonst nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Warum brauchen wir denn eigentlich so oft diesen einen Vorschlaghammer, der uns irgendwie da einmal über das Gesicht donnert, um festzustellen, ach, da gibt's ja auch noch was anderes im Leben, worüber man sich vielleicht auch mal wieder mehr Gedanken machen sollte.
Das kommt, weil wir keine Prioritäten setzen können. Wir sind derartig in Funktionen eingemauert, dass wir eigentlich für so eine Selbstwahrnehmung und auch für eine Reflexion wenig Zeit haben und wenig Muße. Man ist ja, wenn man so einen durchschnittlichen Menschen mal so nimmt, dann ist der in der Regel Mann oder Frau, ein Partner, Vater, Sohn, Bruder oder Schwester, Cousin oder Cousin, der ist Nachbar, der ist Kollege, der ist Vorgesetzter oder Untergebener. In diesem ganzen Gedöns, in diesem ganzen Funktionsüberschuss, in dem wir sind. Wir sind ja auch noch Kunde und Konsument oder Hersteller oder Erfinder oder Nutznießer oder Erbe oder was weiß ich nicht alles. Geht natürlich ein bisschen die Selbstwahrnehmung verloren. Wir sind ja auch dauernd der Beurteilung von anderen ausgesetzt und versuchen ständig dem gerecht zu werden, was die anderen von uns erwarten. Nun erwartet aber eine Partnerin vielleicht was anderes als ein Vorgesetzter. Und die Kinder erwarten was anderes als die eigenen Eltern. Und die Nachbarn erwarten wieder was anderes als die Freunde oder die Kegelbrüder oder so. Es ist also für uns ein wahnsinniger Aufwand, diese ganzen Funktionen innerhalb einer Persönlichkeit so zu leben, dass man sich selbst dabei noch spürt.
Jetzt sagen wir ja immer, das ist schlimmer geworden oder wir nehmen es irgendwie so wahr. Ich nehme es zumindest so wahr, habe immer das Gefühl, die Geschwindigkeit wird immer mehr, die Erwartungshaltungen werden immer größer. Das, was wir irgendwie zu leisten haben, wird immer schneller und schneller abgerufen und schneller abgefragt sozusagen. Und wir kommen gar nicht mehr so richtig hinterher. Würdest du denn sagen, dass das wirklich schneller, anstrengender, anspruchsvoller wurde? Oder ist es nur unsere Wahrnehmung der heutigen Zeit?
Ich weiß nicht, ob es schneller wird, aber es wird mehr. Vielleicht sind die einzelnen Aufgaben, eine Mail zu schreiben, zum Beispiel heute auch nicht, braucht heute nicht mehr Zeit als vor 18 Jahren. Nur ich muss mehr Mails schreiben, weil ich gleichzeitig auch noch auf WhatsApp-Nachrichten reagieren muss und vielleicht auch noch auf SMS anrufe oder sonst irgendwelche Hinweise. Ich glaube, das ist das Problem. Der Zeitkuchen als solcher ist ja immer gleich groß. Und die einzelnen Dinge, die sozusagen von deinem Zeitkuchen abgerufen werden, die brauchen alle eine gewisse Zeit, die verändert sich nicht. Aber die Anspruchsteller werden zahlreicher. Es gibt eine unheimlich interessante Aussage von dem Chef von Netflix, der mal gefragt wurde, wer sind eigentlich die Hauptkonkurrenten für Netflix? Ist das Prime oder ist es YouTube oder was ist es denn? Oder Hulu oder HBO Max oder was ist es denn? Und der Typ hat gesagt, der Hauptkonkurrent für Netflix ist der Schlaf. Und das fand ich total interessant. Die wollen gar nicht mehr von dem, was alle anderen schon haben, sondern die wollen mehr von dem, was uns überhaupt noch zur Verfügung steht. Und das ist die Zeit, in der wir schlafen. Wenn es nach denen ginge, wären wir 24 Stunden am Tag einfach bereit zum Konsumieren, dann würde sich das auch wieder auf mehr Player verteilen und dann wären schon wieder alle zufriedener. Ne? Das fand ich einen total interessanten Aspekt. Wir müssen aber schlafen und wir müssen uns ausruhen und irgendwann muss man das Handy einfach mal weglegen, ausmachen und so. Und das fällt uns immer schwerer. Wenn ich meine Kinder nehme oder überhaupt die Generation, bei der dauernd irgendwas brummt, fiebt, vibriert, zittert, pfeift oder so, die sind einem Getrommel ausgesetzt, das ist atemberaubend. Das ist so viel. Ja, und die müssen so viel Entscheidungen treffen und immer wieder bei Insta oder TikTok entscheiden, welche von diesen komischen Zappelkacheln auf ihrem Bildschirm, was ist denn jetzt wichtig? Ne? Also wo muss ich denn jetzt eigentlich hinsehen? Das wiederum ist, glaube ich, tiefenpsychologisch etwas von unseren Urahnen in der Wildnis, die immer gucken mussten, ob sich irgendwas bewegt. Also könnte er ein Tiger sein, der mich jetzt gerade gleich anspringt, oder könnte etwas sein, was ich fangen kann. Das heißt, solange sich irgendetwas bewegt und vielleicht ein leichtes Geräusch macht, bin ich interessiert, weil es der Arterhaltung dient, aufzupassen, ob da jetzt gerade was Wichtiges ist. Das machen die sich bei diesen Dingern zunutze und deswegen bewegt sich da dauernd was. Weil es immer sein könnte, dass irgendwas davon wichtig ist. Und wenn man sich in diesem Mahlstrom von Banalitäten bewegt, wenn man sich dem aussetzt, dauerhaft, verliert man natürlich ein bisschen das Gefühl dafür, was tatsächlich, worauf es tatsächlich ankommt. Genug Schlaf, genug Bewegung, einigermaßen okayes Essen, gute soziale Kontakte, Freundschaften, diese Dinge, ne? Das ist alles total oldschool, das will keiner hören, ist aber tatsächlich die Wahrheit.
Als du das erste Mal da warst, waren wir mitten in der Pandemie.
Ja.
Und da hatten wir ja diese totale Verschmelzung oder ja, das komplette Wegerodieren von eigentlich einer gesunden Work-Life-Balance, wenn wir mal dieses Modewort nehmen. Weil irgendwie sind wir nur noch von unserem halbwegs zurechtgeschusterten Homeoffice-Arbeitsplatz aufs Sofa, um dann vielleicht noch Netflix zu schauen. Die besonders Disziplinierten von uns waren zwischendrin noch irgendwie beim Joggen, weil das war ja erlaubt in den schlimmsten Phasen, wenn man für Sport zur Tür rausging. Heute, wenn man drüber nachdenkt, auch alles irgendwie eine interessante Zusammenstellung von Regeln. Gar nicht mal, dass ich grundsätzlich dagegen wäre, sondern da könnte man ja auch nochmal drüber diskutieren irgendwann. Aber in jedem Fall war es ja so, dass es alles irgendwie so, wir hatten gar keine richtige Trennung mehr zwischen Arbeit und Privatleben. Privatleben war irgendwie vor allem Beschäftigungstherapien finden, damit uns die Decke nicht auf den Kopf fällt, im wahrsten Sinne des Wortes. Glaubst du denn, dass das Ganze auch nochmal verschlimmert hat? Also, dass wir heute noch weniger in der Lage sind, da auch uns irgendwie mal diesen Stellenwert des Privatlebens wirklich bewusst zu machen und gleichzeitig wir vielleicht auch verlernt haben, gesunde soziale Kontakte zu pflegen?
Das kann ich nicht so beurteilen, weil sich für mich in Corona nicht so viel verändert hat wie für viele andere Menschen. Ich habe immer Homeoffice und mache da meine Arbeit und gehe joggen oder mache sowas, also völlig unabhängig davon, ob alle Masken tragen müssen oder nicht. Deswegen kann ich es nicht so wahnsinnig beurteilen. Außerdem waren meine Kinder zu dem Zeitpunkt schon zu alt, als dass ich die hätte jetzt beschäftigen müssen. Also ich weiß nur, mein Sohn, der hat da noch zu Hause gewohnt. Und die haben in der Zeit alle angefangen, sich wie die Irren zu tätowieren. Da gab es dann irgendwie bei Amazon gab es so eine Tätowiermaschine für 49,90 Euro. Und dann haben die, wenn die sich zu mehr als zweit oder dritt durften, die sich da irgendwie noch treffen. Und dann haben die angefangen, aus Langeweile mit diesen Geräten rum zu experimentieren, was zeitlose Kunstwerke zur Folge hatte. Aber ob es diese Effekte, diese Verfremdungseffekte im eigenen Leben verstärkt hat oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht.
Was sich ja aber nicht durch die Pandemie, sondern generell in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, ja, vielleicht sogar 15 Jahren extrem verändert hat, in der Generation, die quasi nach Peter Munk kam, ist die Art und Weise, wie wir Partner und Partnerinnen kennenlernen oder Lebensabschnittsgefährten oder wie auch immer man es nennen möchte, vielleicht auch manchmal nur sehr kurzfristige Bekanntschaften, nämlich über Dating-Apps, über all diese Möglichkeiten, die es da heute so gibt. Mhm. Und ich habe gerade jetzt am Wochenende eine gute Freundin von mir aus London zu Besuch gehabt. Wir hatten ja gerade dieses schöne Fest mit den Mastkrügen. Und ich habe bei ein paar Drinks mit ihr gesprochen und habe dann auch gesagt, ich bin eigentlich richtig froh, dass ich meine Partnerin nicht über eine Dating-App kennengelernt habe, sondern so ganz normal im normalen, halbwegs normalen Leben über Freunde und wie man das so früher gemacht hat. Wenn du das heute beobachtest, und jetzt bist du ja immer ein sehr aufmerksamer Hinschauer auf die Welt, wie nimmst du das dann wahr? Also dieses oberflächliche Hin- und Her-Geswipe und dann schaut man mal. Weil eigentlich das, was ja dadurch komplett wegfällt, ist, dass man sich mal wirklich mit der Person am anderen Ende beschäftigt. Also man verlässt sich ja nur auf einen im besten Fall noch ChatGPT-optimierten Beschreibungstext.
Ja, das kann sein. Aber man beschäftigt sich mit jemandem ja auch nicht besonders intensiv, wenn man ihn abends im Charlies an der Bar sieht, ne? Das swipet man ja auch gewissermaßen und sagt, die finde ich interessant oder den finde ich hübsch oder die sieht toll aus oder der hat ja tolles Lächeln oder so. Das ist ja nicht, das geht ja auch nicht viel tiefer, ne? Was man über diese Dating-Apps sagt, weiß ich alles nur aus zweiter Hand, weil ich da nicht bin. Ich bin zwar kein Mega-Promi oder so, aber bisschen bekannt so und das ist komisch. Weil man dann, wenn man da wäre, würden Leute sagen, ach guck mal, der ist hier auch oder so. Oder das finde ich ja lustig, den schreibe ich mal an oder irgend sowas. Und ich bin da nicht, habe das noch nie angesehen. Ich kenne das nur von meinen Kindern, besonders von meinem Sohn. Und der ist, ich weiß nicht, heißt das Hinge? Hinge. Der war auch bei Tinder, glaube ich. Jetzt ist er irgendwie bei Hinge. Und er zeigt mir das hier und da und dann wischt er da rum und so. Und ich bin davon immer maßlos beeindruckt, wie viele Leute das machen. Ne? Und offenbar macht es denen ein großes Vergnügen. Aber es ist natürlich so, dass es Dinge beschleunigt und in ein Unverhältnis setzt, die es klar zwar immer schon gegeben hat, aber da ist es dasselbe wie bei dem, was ich vorhin sagte. Es ist halt wahnsinnig viel. Früher hat man dann jemanden kennengelernt, dann hat man sich mal verabredet, dann ist man mal einen Kaffee trinken gegangen, dann ist man vielleicht mal spazieren gegangen, hat sich nochmal verabredet und hat angefangen ein bisschen zu prüfen und zu gucken, ist es was oder vielleicht lieber nicht. Das kannst du heute alles per WhatsApp an einem Wochenende erledigen. Also du kannst sogar Beziehungskrisen mit jemandem haben, den du erst eine Stunde kennst, weil man dann an irgendwelche Punkte kommt in der Konversation, wo es vielleicht ein bisschen schwierig wird oder wie Joachim Löw sagen würde, wo es harzig wird und dann merkt man sofort, Konfrontation, Schwierigkeit, lieber nicht, blockieren, weg. So. Dafür hat man ja früher Wochen gebraucht, um sowas rauszufinden. Und da ist es ähnlich wie bei dem anderen Thema, es ist halt einfach irre viel. Das ist so, wie wenn man heute Menschen kennenlernt oder kennenlernen will, digital, dann ist es so, wie die Speisekarte von einem chinesischen Restaurant in der Hamburger Innenstadt mit 78 Seiten und 500 Positionen. Ich persönlich bin da nicht. Also ich lerne, wenn ich Menschen kennenlerne, die in der Regel ziemlich konventionell kennen, nämlich guten Tag, ich bin übrigens, oder darf ich dir sowieso vorstellen, ne? Und dann lerne ich irgendwie jemanden kennen. Ich bin da nicht digitalisiert.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, und das tatsächlich übrigens generationenübergreifend, dass sich unser Hang zum Perfektionismus, also der Anspruch, den wir an potenzielle Partner oder Partnerinnen haben, extrem nach oben geschraubt hat. Weil natürlich auch irgendwie wir durch diese Apps immer dieser perfekte Match wird irgendwie vorgegaukelt und alles soll perfekt passen. Die eigenen Vorstellungen, da sollte man gar keine Kompromisse dabei machen. Und das kann ja schon mal gar nicht funktionieren, weil ja jede Beziehung irgendwie am Ende des Tages an der einen oder anderen Stelle irgendeine Art von Kompromisslösung ist, die man im besten Fall gemeinsam trifft.
Den Kompromiss möchte man aber heute nicht mehr so gerne eingehen, weil man denkt, man würde viel Zeit sparen, indem man die Ecken und Kanten desjenigen schon vorher weiß, um sich dann eben nicht darauf einlassen zu müssen, jemanden kennenzulernen. Das ist, glaube ich, ziemlich giftig, dass die Leute immer denken, jemand muss perfekt matchen und wenn er das nicht gleich tut, dann ist er auch nichts. Anstatt etwas zu probieren, was auch ein bisschen aus der Mode gekommen ist, nämlich Toleranz. Zu sagen, jemand muss doch gar nicht so sein wie ich. Es ist doch eigentlich viel schöner, wenn der nicht so ist wie ich. Also wenn ich von dem was lernen kann, wenn der mich inspiriert, wenn die Person irgendwie mir Dinge erzählt, die ich wirklich noch nicht weiß. Das ist echt aus der Mode gekommen. Ich glaube, die meisten Menschen suchen eher nach jemandem, von dem sie nichts lernen müssen und der halt genauso tickt, wo man sich sofort im Prinzip auf dasselbe Gleis beginnt und keine Angst haben muss, dass der andere vielleicht am Ende doch was anderes mag. Das finde ich schwierig. Genauso wie wie dieser Ansatz, dass man andere ständig pathologisieren muss. Das ist ja heute auch so. Dieser ganze digitale Ratgeberkram läuft ja darauf hinaus, dass man ständig andere Leute danach beurteilt, ob sie in irgendein Krankheitsbild passen. Also 10 Methoden, wie man einen Narzissten erkennt. Oder 20 Hinweise auf eine toxische Beziehung oder so. Anstatt, dass man sich einfach mal klar macht, andere sind anders. Die sind nicht so wie du. Und die haben andere Vorlieben. Und manche Leute reden wahnsinnig gerne über ihre Probleme. Andere Leute schweigen darüber, weil sie damit nicht gut klarkommen, weil sie das nicht so mögen. Die sind aber deswegen nicht krank oder gestört, die sind nur anders. Und trotzdem hat man heute ganz häufig den Effekt, wenn Beziehungen auseinandergehen und Beziehungen scheitern, dann sitzen irgendwelche Freundinnen, sitzen dann bei der Frau und dann trinken die alle Kaffee und dann sagt die eine, dir ist schon klar, dass das ein hemmungsloser Narzisst ist. Ja? Oder die Männer sitzen dann mit ihren Kumpels beim Bier und sagen, hör mal, die ist nie aufgefallen, dass die echt eine Borderline-Störung hat. Ja? Und jede Beziehung, die scheitert, ist heute auch toxisch. Dass es einfach nicht gepasst hat oder dass das mit der Liebe nicht gereicht hat oder dass man vielleicht auch wegen dem Scheitern einer anderen Beziehung noch nicht so weit war oder dass man sehr leicht verletzt ist, weil einem irgendwas passiert ist und man deswegen langsam und vorsichtig ist. Das wird gar nicht mehr in die Beurteilung mit eingebaut, sondern da werden irgendwelche merkwürdigen Parameter über Menschen so drüber gelegt. Und dann sind die so oder so und entsprechen irgendeinem Muster. Und da muss ich sagen, fehlt vielen Menschen heute die Bereitschaft für einen längeren Atem. Ne? Einfach mal gucken, wie bereichert mich denn das, was ich an dem anderen vielleicht auch ein bisschen merkwürdig finde. Das trauen sich die Leute nicht mehr zu.
Liegt aber natürlich auch ein bisschen daran, dass wir am Anfang ganz gerne sofort dieses Hoch heute beschreiben. Also wenn gerade jetzt erst wieder eine gute Freundin getroffen, die erzählt hat, ja, sie hatte jetzt 2 Dates mit jemandem, den sie irgendwie ganz toll findet und jetzt plant sie gefühlt schon die nächsten 5 Jahre und Kinder und Hochzeit und Zusammenziehen und alles, was da irgendwie so mit dazugehört. Wo man natürlich als Außenstehender oder dieser Person nahestehende Person sofort sagt, ja toll, das, also natürlich mit einem gewissen Portion Skepsis, die man vielleicht besser nicht ausspricht, aber natürlich sich irgendwie freut für die Person und sagt, naja, hoffentlich klappt es dieses Mal und nicht so wie bei den 15 davor. Vielleicht haut es ja dieses Mal hin. Und man ist ja irgendwie auch optimistisch. Führt aber natürlich dazu, wenn es dann 2 Wochen später wieder alles in die Brüche geht, weil man feststellt, das passt doch nicht so ganz gut mit dem 5- bis 10-Jahresplan, dass man dann ja irgendeine Ausrede braucht. Also auch dem eigenen Umfeld gegenüber, dass es dann natürlich viel einfacher ist zu sagen, naja, aber ich habe festgestellt, das ist ein Narzisst oder ich habe festgestellt, die Person ist total depressiv und damit komme ich gar nicht klar oder. Also man braucht ja irgendwie auch so eine Ausrede dann, oder?
Ja, das stimmt. Wobei diese Begriffe einfach auch häufig sehr fahrlässig und sehr falsch verwendet werden. Ne? Also jemand, der gerne 2-mal überlegt, ob er irgendwas macht, ist nicht depressiv. Ne? Depression ist wirklich eine sehr, sehr schwerwiegende Krankheit. Und dass jemand mal in eine depressive Phase oder Verstimmung gerät, weil er zum Beispiel mit bestimmten Dingen, mit Verlusten oder mit Niederlagen nicht so gut klarkommt und einfach länger braucht, um da aus so einem Tief wieder rauszuarbeiten, ist überhaupt nicht selten. Ne? Aber so jemand ist ja nicht depressiv. Trotzdem wird einem dieses Etikett angehängt. Wenn jemand innerhalb der ersten 2, 3 Verliebtheitswochen sagt, ich kann mir vorstellen, mit dem oder der eine Familie zu gründen oder ich würde am liebsten da ein Haus bauen oder so, finde ich eigentlich nicht so ungewöhnlich. Also das entspricht einfach einer gewissen Offenheit oder einer gewissen Begeisterung für jemanden. Dass diese Begeisterung dann am Ende vielleicht ein bisschen ungeprüft ist, liegt aber in der Natur des Verliebtseins. Das finde ich eigentlich gar nicht so, das finde ich eigentlich ganz schön. Ich finde das eigentlich sogar schöner, als wenn jemand die ganze Zeit mit angezogener Handbremse durch so eine sich anbahnende Beziehung geht, weil er die Beziehung eigentlich immer vom Ende her denkt und denkt, naja, okay, jetzt mag das ja alles ganz nett sein, aber in spätestens einem Dreivierteljahr wird das hier alles ein Desaster sein. Das finde ich eigentlich viel schlimmer. Ne? Um auf Munk zurückzukommen, der ist ja so. Der denkt ja meistens die Beziehung, die er hat, von diesem Ende her, weil nie was richtig klappt.
Genau, um auf Munk da an der Stelle mal zurückzukommen. Wenn wir uns Beziehungen im Rückblick anschauen, dann habe ich immer das Gefühl, verklären wir die Wahrheit ja immer sehr, je nachdem, ob wir verlassen worden sind oder selbst verlassen haben.
Ja, kann sein.
Also je nachdem, ob es gut oder schlecht für uns gelaufen ist, sehen wir dann entweder die guten Seiten und leiden, weil wir verlassen wurden und doch eigentlich die guten in der Beziehung waren. Oder auf der anderen Seite, wenn wir wütend auf die Person sind, dann sehen wir nur noch die schlechten Dinge und verklären die guten Sachen.
Ja, aber das machen wir ja mit allem. Das machen wir ja mit unserer Schulkarriere auch. Ja. Da gibt es dann eben bestimmte positive Aspekte in der Schule, an die wir uns wahnsinnig gerne zurückerinnern und die wir massiv verklären. Und es gibt halt eben so Desastergeschichten und irgendwelche Lehrer, die man zu Monstern hochstilisiert. Das sind ganz normale Leute, die haben halt einfach ihren Job gemacht, ne? Und einem halt gesagt, dass es halt nicht reicht in Französisch, weil man auch nie Vokabeln übt, ne? Ich glaube, mit dem Verklären, könnte ich mir vorstellen, bin ja kein Psychologe, aber könnte mir vorstellen, dass das einfach so ein ganz guter Betriebsmechanismus ist, um im Leben einigermaßen klarzukommen. Ne? Dann in Wirklichkeit war es in dem Urlaub gar nicht so sonnig, ne? Aber der war sehr teuer. Und dann muss er im Rückblick auch als positiv empfunden werden, sonst war das Geld rausgeschmissen. Und ich glaube, wenn man diese Formel kann man ja auf alles anwenden. Wenn man jetzt sagt, man war 4 Jahre mit jemandem zusammen und am Ende ist es nicht so schön auseinandergegangen, wird man aber trotzdem möglicherweise, aber diese 4 Jahre waren trotzdem natürlich sehr, sehr gut irgendwo. Ne? Da gab es viele ganz tolle Momente, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt.
Wie gut ist denn Munk diese Rückschau gelungen, würdest du sagen, so aus der externen Perspektive?
Aus der externen Perspektive. Ja, also er geht ja daran, an dieses Experiment, sich an diese Frauen sehr intensiv zu erinnern, mit einer gewissen Skepsis. Er möchte sich diesem Therapeuten nicht so ausliefern. Er ist eigentlich auch, er ist ja sehr unspirituell, ne? Er ist ja eher ein rationaler Typ, der ist Architekt und nicht Bildhauer. Und er öffnet sich zwar diesem Projekt, aber er erzählt sich dann selber diese Geschichten eigentlich auch größtenteils auf eine sehr nüchterne Art. Und das gefällt mir gut an dieser Figur, dass der sagt, dass er diese Liste hat und die dann so eine nach dem anderen so abhakt. Natürlich erwischt es ihn dann irgendwann und er merkt, er leidet viel mehr, als er das wahrhaben wollte. Und er hat viel intensiver geliebt, als er sich das damals zugestanden hat. Und er hat auch viel mehr gelitten, als er sich das zugestanden hat. Er hat das immer verdrängt und sich dann überlegt, naja, schade, war nix. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Und der ist ja dann auch jahrelang ohne Partnerin, ne? Und dann klappt's dann mal wieder und so. Das ist ja sehr normal. Und von jeder dieser Frauen nimmt er irgendwas mit. Das sagt der Therapeut ihm am Anfang in dem Gespräch. Wir alle sind die Summe unserer Beziehung. Und er versucht halt eben aus dieser Summe, er versucht halt eben zu gucken, wie groß ist jeweils der additive Anteil einer Frau, ist die mehr so eine 7 und fügt ihm relativ viel hinzu oder nur eine 1 und fügt ihm relativ wenig hinzu. Er versucht das so für sich rauszufinden und kommt dann immer tiefer eigentlich in diese Empfindungen rein, bis er 1-2 Frauen hat, an die er eigentlich kaum denken mag, weil ihm das so wehtut. Am Ende hat er so seine Schlüsse daraus gezogen, ne? Das Interessante, das kann man ja sagen, ohne zu viel zu spoilern, er lernt leider nicht viel.
Glaubst du denn, wenn wir gerade nochmal auf diesen Vorschlag Hammer von vorhin zurückkommen, das kann ja auch, es muss ja nicht immer gleich die Krankheit sein, vielleicht setzt man sich auch einfach mal auf eine Parkbank irgendwo hin und kommt auf die Idee, mal sein Leben zu reflektieren.
Nein,
ist vielleicht ein bisschen naiv.
Nein, das passiert nicht. Das passiert
okay.
Nicht.
Dann kommt der Vorschlag Hammer doch, egal in welcher Form. Aber glaubst du denn, dass wir aus diesem Schockmoment, was es ja am Ende des Tages ist, weil wir auf einmal anfangen, unser Leben zu reflektieren, glaubst du denn, dass der Prozess, der daraus entsteht, auch dieses vielleicht feststellen, oh, das hätte ich vielleicht mal anders machen sollen, das hätte ich vielleicht mal so machen können, will ich in der Zukunft anders machen, dass das wirklich nachhaltig ist? Also, dass wir damit so ein bisschen unser Verhalten auch wirklich nachhaltig ändern können?
Ja, klar. Das ist ja immer eine Frage der Intensität und der Ernsthaftigkeit, mit der man das betreibt. Ne? Also man kann ja grundsätzlich Menschen nicht ändern. Ne? Jemand, der chronisch geizig ist, den machst du nicht zu einem Verschwender. Du kannst aber das Verhalten ändern. Ne? Verhaltenstherapeutisch, man kann schon sagen, man kriegt den Geiz halt dahin, dass sein Geiz für die anderen nicht mehr belastend ist und für ihn selber. Ne? Dann ist der immer noch, der ist, wie er ist, aber der findet ein Instrumentarium, mit dem es ihm gelingt, das so in die Waage zu bringen, dass er sozial nicht für die anderen allzu anstrengend wird. Und so ist es mit allen anderen Dingen auch, mit Eigenschaften oder Gewohnheiten. Wenn man so und so ist und man ist vielleicht zum Beispiel ein Sensibelchen, das kann ja sein. Manche Menschen sind eben nun mal empfindlicher als andere Menschen. Und die können das üben, dass sie bestimmte Dinge, bestimmte Reize oder so bestimmte Aufgaben, die sich ihnen stellen, anders angehen oder so. Natürlich können die was lernen. Das hängt aber sehr davon ab, wie groß der Leidensdruck ist und wie viel Zeit sie sich nehmen und mit welchem inneren Ehrgeiz die das verfolgen. Ne? Es gibt auch durchaus ja natürlich Menschen, die sagen, ich bin völlig mit mir im Reinen. Auch wenn alle mich für einen Arschloch halten, ist mir völlig egal. Ich bin wahnsinnig zufrieden mit mir und ich mache mein Leben so. Und alle anderen können mich am Arsch lecken. Das gibt's schon auch. Und die kommen auch durch damit. Das ist dann halt deren Sache. Aber man kann auch in Beziehungen nicht darauf bauen, dass man jemanden ändern kann oder soll. Ne? Sondern das ist, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ist echt eine Frage der Toleranz. Ne? Man muss Leute so nehmen, wie sie nun mal sind.
Wenn du mal auf den Vorschlag Hammermoment in deinem Leben, vorhin hast du es ja schon beschrieben, oder vielleicht gab es auch mehrere Momente, wie auch immer, zurückschaust, hast du da irgendwie Werkzeuge für dich gefunden, wo du gesagt hast, okay, die Dinge, die sind jetzt irgendwie echt nicht so toll gelaufen oder so, und so will ich nicht wieder sein?
Klar. Also man muss ja, wenn man eine starke Erkrankung hat, dann lohnt es sich ja schon mal irgendwie da reinzugehen und zu sagen, wie konnte mir denn passieren, dass ich das so lange ignoriert habe? Also die Krankheitsanzeichen, ist ja bei vielen Sachen so, dass man das schon lange im Vorhinein merkt. Man ist immer müde, man hat so oft Kopfschmerzen, man muss sich mittags hinlegen, man ist so aufbrausend. Also irgendwas ist ja so. Und wenn es einen dann so erwischt hat, dann kommt da eine unheimliche Weichheit und Verletzlichkeit ins Leben. Ne? Man merkt, man ist wahnsinnig verwundbar. Das geht ganz schnell. Und klar lohnt es sich dann, sich darüber nachzudenken, wie das gekommen ist und was man ändern kann. Und man kann schon viele Dinge ändern. Wenn man zum Beispiel wie ich damals eigentlich immer gearbeitet hat und einfach aus so einer existenziellen Notlage, also so empfundener Notlage, ne, die es gar nicht gab. Aber so, es ist halt so, manche Leute haben halt dauernd Existenzangst. Und auch Pflichtbewusstsein und auch eine Disziplin und vielleicht ist es auch Erziehung von zu Hause und so ist man aufgewachsen, alle diese ganzen Dinge. Natürlich kann man an diesem Verhalten dann danach was tun, ne? Richtigen, echten Urlaub machen, indem man wirklich auch nicht arbeitet. Wochenenden wirklich nicht arbeiten. Solche ganz relativ banale Dinge. Man kann auch Gewohnheiten einziehen, die es anderen ermöglichen, besser mit einem in Kontakt zu kommen. Zum Beispiel ganz grundsätzlich, das habe ich dann angefangen, Frühstück zu machen. Also ich war dann nach dieser Erkrankung, habe ich jeden Tag Frühstück für alle gemacht. Bis dahin nicht. Und es ist aber ganz, ganz gut gewesen, weil ich dadurch die Kinder morgens gesehen habe und man eben schon mal eine Zeit hatte miteinander, die wertvoll war, auch wenn man jetzt nicht ununterbrochen dann miteinander geredet hat. Dann haben die Kinder auch keine Lust zu morgens. Aber man war wenigstens da. Und vorher war es nicht.
Wir glauben ja immer ganz lange, dass es nicht anders geht, bis wir feststellen, dass wir in einer Situation sind, in der es anders gehen muss. Hast du denn für diejenigen, die uns zuhören und die mit dem Vorschlaghammer vielleicht noch keine Bekanntschaft gemacht haben, einen Ratschlag, wo du sagen würdest, hey Leute, reflektiert mal?
Ich bin kein guter Ratgeber, weil ich dafür selber viel zu viel falsch mache. Und ich bin ja auch kein Psychologe oder so. Ich bin ja einfach nur einer, der hier rumsitzt und vielleicht ein gewisses Quantum Lebenserfahrung schon hat oder nicht. Aber der einzige Rat, den ich geben kann, ist, öfter mal aus sich selbst rauszutreten und sich von außen zu sehen, ne? Wie bin ich jetzt gerade eigentlich? Gefalle ich mir eigentlich gerade selber? Bin ich eigentlich gerade so, wie ich mich selber sehe? Querstrich, sehe ich mich selber? Das ist total wichtig, sich selbst zu sehen. Nicht darauf zu achten, wie die anderen einen sehen, sondern sich selbst eben mal anzusehen. Fühle ich mich wohl? Bin ich bei mir? Klingt jetzt ein bisschen spirituell, bin ich in Freude? Bin ich gut mit mir, ne? Oder bin ich die ganze Zeit mir selbst eigentlich eine Last? Bin ich für mich gerade anstrengend? Und wenn man dieses Gefühl öfter mal hat, also wenn man in den Modus kommt, um das zu überprüfen und man stellt fest, man ist sich verdammt anstrengend, man ist sich fremd, man fühlt sich nicht wohl, dann sollte man mal anfangen, ein bisschen darüber nachzudenken. Denn dieser große Vorschlaghammer, der erledigt die Sache sonst paar Jahre später vielleicht erst, aber dieser große Vorschlaghammer kann eben auch dazu führen, dass man gar nicht mehr da ist. Und da müsste man vorher ein bisschen an sich gearbeitet haben. Aber das machen wenig Menschen.
Ist aber auch ein Symptom unserer Zeit, dass wir uns viel zu sehr darauf fokussieren, wie wir denn wahrgenommen werden und wie wir wahrgenommen werden wollen, ja. Auch durch Social Media und Co.
Ich wollte gerade sagen, das sieht man ja immer bei Insta. Die Leute, gerade so in der Ferienzeit, ne, die posten immer die glamouröseste und beste Version von sich. Und dem Essen, was sie gerade auf Kreta essen. Und immer diese Füße im Sand mit Panorama dahinter, ne? Und vielleicht noch Buch und Getränk. Wo du immer denkst, warum posten die Leute jetzt eigentlich nicht das schäbige Buffet von dem Hotel? Das machen die nicht, weil die gerne so wahrgenommen werden wollen als Leute, die halt jetzt gerade einen tollen Urlaub machen. Und diese Inszenierung von sich selbst als König der Welt ist ja nicht nur verlogen, die ist ja auch ein bisschen rührend. Ne? Wir versuchen dann einfach mit aller Macht so cool zu sein, wie die anderen uns sehen sollen. Ne? Und keiner fotografiert die Hornhaut an seinen Füßen. Das macht einfach niemand. Vielleicht würde uns das gut tun, wenn wir da alle ein bisschen ehrlicher wären mit uns selber oder auf eine vergnügliche Art ehrlicher. Ne? Die Leute tun immer so, als würden sie alle jeden Abend unglaublich glamourös ausgehen. Die meisten Leute gehen aber gar nicht jeden Tag glamourös aus, sondern die essen zu Abend und dann gucken die irgendwie eine Serie und vielleicht schaffen sie noch die Tagesthemen und pennen darüber ein. Was ja total in Ordnung ist. Ne? Aber das ist halt eben so wenig darstellbar auf Insta, dass die Leute das eben nicht machen.
Interessanterweise sind die einzigen negativen Reiseerlebnisse, die auch sehr bewusst und sehr viel gepostet werden, Bahnverspätungen.
Klar.
Ja, ja. Alles andere ist immer perfekt.
Ja, ja, aber die Bahnverspätung ist ja auch was sehr Demokratisches. Die passiert ja auch Spitzenfunktionären oder Politikern, die mit im Zug sind. Insofern, das ereilt ja jeden, das ist, macht uns sehr gleich. Ne? Und das dann zu posten, kann man ja immer in dem Gefühl, die anderen sind ja auch nicht, die haben es nicht besser. Ne? Es sei denn, sie fliegen halt mit dem Hubschrauber durch Deutschland. Aber ansonsten trifft das ja alle gleich.
Also sollten wir vielleicht alle ein bisschen mehr Bahn fahren, um wieder auch einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, wie die Realität eigentlich ist.
Ja, wobei die Bahnrealität, ich habe da ja echt viel Erfahrung mit. Also ich bin ja echt viel mit der Bahnfahrer und das stimmt schon, das wird alles immer desaströser. Aber manchmal auch auf so eine rührende Art ulkiger. Ich bin vergangene Woche gefahren nach Leipzig zu einer Fernsehsendung. Und das Interessante war, der Zug war zu kurz. Die Reservierungen haben nicht funktioniert. Die Screens in den Gängen, wo immer da diese Farbscreens, haben auch nicht funktioniert. Das Bordbistro war zwar besetzt, aber nur mit einer Person und es gab auch nichts Warmes. Und ein paar Toiletten gingen nicht und so. Der Zug war auf die Minute pünktlich. Und das finde ich dann sehr lustig, ne? Also man hat dann innerhalb dieses ganzen Desasters stellt man dann fest, die Kernaufgabe haben sie aber sehr gut erledigt. Und die besteht ja nur, pünktlich in Leipzig zu sein. Und das finde ich dann, das finde ich lustig. Aber ansonsten ist die Bahn, mir tun immer diese Bahnmitarbeiter so leid. Weil die meisten Leute, die in diesen Zügen arbeiten, die allermeisten Leute, sind ja selber Bahnfans. Die haben eine ganz hohe Identifikation mit ihrem Arbeitgeber. Die sind ganz stolz darauf. So ähnlich wie diese berühmten Lufthansaaten. Ne? Also wenn du so 20 Jahre bei der Lufthansa arbeitest, das hat fast was Sektenartiges. Und bei der Bahn auch. Es gibt Leute, die da sind mit einem irre hohen Identifikationsverhalten. Und die müssen sich aber von den Kunden die ganze Zeit anpfeifen lassen. Ne? Die können überhaupt nichts dafür. Und die müssen sich da anschreien lassen und müssen den Leuten dauernd irgendwie Essen bringen und haben dann so dicke Soßenflecken auf der Krawatte und sind total abgehetzt und kommen gar nicht durch den ganzen Zug, um die Fahrkarten zu kontrollieren. Und die sind aber das Aushängeschild dieser Firma, ne? Die völlig am Arsch ist. Das finde ich, darf man nie vergessen, wenn man mit dem Zug fährt. Leute, wenn ihr mit dem Zug fährt und es läuft wirklich nicht. Die Leute, die in dem Zug arbeiten, sind echt eure Freunde. Mit denen müsst ihr gut sein.
An der Stelle, damit ich meine kommenden beiden Bahnreisetage morgen und übermorgen gut überstehe.
Wo geht's hin?
Morgen früh nach Berlin, übermorgen dann von Berlin nach Leipzig und dann von Leipzig nach München. Ja. Damit das auch alles funktioniert und ich den Bahngott sozusagen gütig stimme, muss ich an der Stelle auch mal erwähnen, dass ich jetzt zweimal den Fall hatte, dass der Sprinter aus Berlin sogar zu früh in München war.
Ja, das kommt hier und da mal vor.
Da muss man schon sagen, es kann auch mal funktionieren bei der Bahn. Es geht nicht immer schief.
Ja, aber es geht eigentlich, das Interessante ist, als ich angefangen habe mit diesen Lesereisen, so vor 18, 19 Jahren, da waren diese Züge in der Regel pünktlich. Und das waren relativ ereignislose Fahrten. Ne? Da gab es auch mal Verspätungen, eine Viertelstunde oder irgendwas. Aber normalerweise lief das. Heute ist der Regelfall, dass es nicht läuft. Und dass aber trotzdem Streckenabschnitte sehr hervorragend laufen. Ich musste nach Köln zum WDR, ICE, und in Stuttgart waren wir 7 Minuten zu früh. Also auf dem Weg nach Köln kamen wir in Stuttgart 7 Minuten zu früh an, und der Typ hat das ungefähr 5-mal gesagt, ne? Und dann sagte er noch, damit nicht immer alle nur meckern, wiederhole ich noch einmal, wir erreichen heute den Bahnhof Stuttgart 7 Minuten zu früh. 7 Minuten zu früh. Wir haben jetzt dann einen kurzen planmäßigen Aufenthalt in Stuttgart und um 11.50 Uhr fahren wir dann weiter nach Mannheim. Der Typ war ein Ein-Personen-Jubelchor, das konnte man sich kaum vorstellen. Alle Leute waren fröhlich. In Mannheim hatte der Zug dann ungefähr 5 Minuten Verspätung und in Wiesbaden hielt er dann einfach an und fuhr nicht mehr weiter. Ohne dass die irgendwas gesagt hätten. Und 1,5 Stunden lang stand der Zug halt in Wiesbaden rum. Ich musste zum WDR zur Aufzeichnung einer Fernsehsendung. Und nach 1,5 Stunden haben die uns dann erklärt, ja, die würden diesen Zug jetzt aufgeben. Und zwar, das war an einem Samstag, da war in Frankfurt irgendein Funknetz zusammengebrochen, mit dem die Züge und die Leitstelle miteinander kommunizieren. Und aus Sicherheitsgründen darf dann kein Zug mehr fahren. Das heißt, 50 Kilometer rund um Frankfurt fuhr kein Zug mehr. Und ich bin dann mit dem Taxi von Wiesbaden nach Köln gefahren. Das hat 400 Euro gekostet, um halt an dieser Sendung teilnehmen zu können. Und die Bahn hat das nicht wirklich für nötig befunden, die Leute relativ frühzeitig mal darauf hinzuweisen, wenn sie heute noch was vorhaben, dann suchen sie sich ein anderes Verkehrsmittel. Ich will damit nur sagen, die sind immer streckenabschnittsweise hervorragend in Form. Man kann aber überhaupt nicht darauf bauen. Nur weil die in Stuttgart 7 Minuten zu früh sind, heißt das noch lange nicht, dass der Zug in Köln auch ankommt.
Wobei man ja auch sagen muss, um da auch nochmal den Realitätscheck zu machen, wenn wir nämlich uns mal Flugreisen anschauen, sind die ja auch nicht immer pünktlich. Und was mir jetzt ganz oft passiert ist in den letzten Wochen, quasi jedes Mal, wenn ich in München gelandet bin, Flugzeug fährt zum Gate, ist pünktlich. Damit hat aber sonst keiner gerechnet an dem Flughafen.
Dann fahren die dieses Ding nicht da drin.
Das heißt, ich hatte jetzt ganz oft die Situation, dass ewig lange kein Mensch kam, um diesen Finger an dieses Flugzeug ranzufahren.
Oder es kommt kein Bus auf diesen Außen.
Oder es kommt kein Bus oder das Gepäck, wenn man denn noch so naiv ist und Gepäck aufgibt beim Fliegen. Das habe ich irgendwann mal aufgehört. Aber kommt ja auch ewig nicht an.
Also da wartet man ja. Man merkt daran, wie in einem Land irgendwas in Schieflage gerät. Ne? Der Gerhard Matzek hat es heute in der Süddeutschen ziemlich gut beschrieben. Dass es eigentlich egal ist, auch du kannst ja auch mit dem Auto fahren, dann stehst du halt eben irgendwo bei Würzburg 7 Stunden lang im Stau oder so. Das ist eigentlich egal, was du machst. Und wenn du in München, darum ging es in dem Artikel, dass die da eine 2 Kilometer lange Schlange an der Security haben, weil die das nicht hinkriegen, die Leute da abzufertigen. Und das merkst du überall. Ne? Also das kriegst du eigentlich überall mit. Oder dass in den Hotels nicht mehr jeden Tag das Zimmer gemacht wird, sondern nur noch alle 2 Tage oder wenn du darum bittest. Und sonst kommt da gar keiner mehr. Daran merkt man schon, wie sich ein Land verändert. Und ich kriege das auf Lesereisen unheimlich genau mit. Ich bin in allen deutschen Groß- und Mittelstädten so unterwegs. Ich ziehe ununterbrochen so kleine Rollköfferchen durch Fußgängerzonen. Und da sieht man zum Beispiel auch, was diese Galeria-Pleite für die Innenstädte bedeutet. Weil diese ganze Geschäftsinfrastruktur in so Fußgängerzonen, die sind ja alle wie so Putzerfische am Arsch dieser Galeria-Kaufhäuser. Und alles, was da ringsrum ist, geht dann auch kaputt. Und dann werden die Fensterscheiben überklebt oder vernagelt und so. Und es ist ein ganz interessantes Phänomen. Das kriegen wir hier in München nicht so mit, weil wir in München in so einer Bubble leben. Ne? Da ist die Innenstadt von München, die ist, wie sie ist. Und die bleibt auch so. Und auf der Neuhauser und Kaufinger Straße sind halt eben am Samstag 6 Trillionen Menschen, die da durchlatschen. Aber fahr mal nach Neumünster oder nach Unna oder so. Ne? Oder nach Jena oder so. Da sieht das ganz anders aus. Und wir müssen kapieren, dass sich die Umstände, in denen wir leben, halt wahnsinnig verändern gerade. Und das merkst du, wenn du mit dem Zug fährst, wenn du fliegst, wenn du in Innenstädten unterwegs bist, wenn du versuchst, einen Arzttermin zu bekommen oder wenn du auf dem Land sagst, zur Gemeinde, sagen wir, können wir das irgendwie so machen, dass doch dreimal am Tag ein Bus fährt und nicht nur zweimal, was dann kommt, nämlich nö, können wir nicht, geht nicht, haben wir nicht.
Ich habe immer das Gefühl und ich weiß, es ist sehr verkürzt, aber ich habe immer das Gefühl, dass der Anspruch, wie wir leben wollen und wie wir Geld verdienen wollen, wie wir wirtschaften wollen und so weiter, schlicht nicht mehr zu dem passt, was wir uns vorstellen, investieren zu wollen auf der anderen Seite.
Kann sein.
Und das führt zu eben genau all diesen Missständen. Wir wollen nicht investieren in Innovation, um mal wirklich zu überlegen, wie kann ich denn so einen Galeria-Kaufhof irgendwie mal zu einem Ort machen, wo Menschen noch gerne hingehen. Das Gleiche bei der Bahn. Wir haben jahrzehntelang versäumt, dieses Streckennetz zu modernisieren und wundern uns jetzt, warum es uns hier und da die ganze Zeit auf die Füße fällt.
Gibt ganz viele Beispiele für. Und ich glaube, was ganz wichtige Rolle spielt, ist, dass wir zwar in Teilen gelernt haben, global zu denken, aber sehr lokal empfinden. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Also, um es mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, es gibt inzwischen ein globalisiertes Design für Gebrauchsgüter und auch für Autos. Das ist relativ genormt. Es hat ja in früheren Zeiten hat's ja von VW Modelle gegeben, die gab's nur in Brasilien oder in Mexiko. Die gab's hier gar nicht, die hat man hier nie gesehen. Inzwischen hat man sich darauf verständigt, dass eigentlich überall auf der Welt dieselben Gebrauchsgüter wie Autos zum Beispiel gibt. Das führt auch zu einem globalisierten Design. Und das ist uns fremd. Vom Empfinden her, ne? Das sind nicht Autos, die wir kennen oder die wir mögen oder die wir schön finden, sondern das sind die Autos, die es halt gibt. Und da muss man sich irgendwie mit abfinden. Wir sind aber von unserem Empfinden her, sind wir aber unterwegs in so einem 100 Meter Radius um unser Bett. Das ist das, was wir empfinden. Und jetzt muss man gucken, wie das globalisierte Denken und das lokale Empfinden irgendwie in Übereinklang zu bringen sind. Und das ist harte Arbeit. Das ist echt schwer. Also ich tue mich schwer damit, zum Beispiel auch diesen globalisierten Popmusikgeschmack anzuerkennen. Wenn heute Musik produziert wird, wird er in der Regel für Handy-Lautsprecher und AirPads produziert, vom Sound her. Das ist alles von der Dynamik her relativ auf einem Level, ne? Wenn man diese Ausschläge, das ist alles so komprimiert. Ich tue mich damit schwer. Ich kann mir das nicht so gut anhören. Ne? Also mir tut das eher sogar ein bisschen weh im Ohr. Trotzdem ist es aber das, was sich halt durchgesetzt hat, um digitale Musik besser verbreiten zu können. Und ich verstehe das, aber ich mag es nicht. Und da ist ein riesen Widerstreit. Das ist bei ganz vielen so. Das ist auch bei Ernährung so. Dass wir also bei ganz vielen Dingen, die so in der Ernährung eine Rolle spielen, die werden halt für nicht mehr für 4 Länder gemacht, sondern für 40 oder 80 Länder. Und das kriegt man dann eben so vorgesetzt, nur muss man es akzeptieren.
Das stimmt, ja. Also das mit der Musik kann ich übrigens gut nachvollziehen. Ich habe letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben ein Konzert bewusst verlassen, weil der Tontechniker so gar kein Gespür für die Musik hatte, die da auf der Bühne stattfindet. Und also das war eigentlich ein toller Künstler, Live Wallebeck, Kanadier, würde mal sagen, so klassisch Singer-Songwriter, der tolle Musik macht. Ich habe den vor Jahren mal in Austin auf der South by Southwest das erste Mal entdeckt. Und der war in München, kleiner Laden. Und es war völlig übersteuert. Es war viel zu laut für die Art der Musik, die er gemacht hat. Jetzt könnte ich sagen, ich werde langsam vielleicht doch alt. Aber mir haben wirklich die Ohren wehgetan. Ich habe dann irgendwann gesagt, nee, komm, lass uns gehen. Wir versuchen es in 3 Wochen in London nochmal, da kommt er nämlich auch und wir sind zufällig in der Stadt. Aber ich habe das nicht ertragen. Also mir haben die Ohren geschmerzt, ich fand es schrecklich für die Art der Musik. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Anspruch, den du irgendwie dann auch irgendwie hast, wo sich Leute eigentlich gar nicht mehr mit der Musik oder der Kunst dahinter beschäftigen, sondern irgendwie nur noch konsumieren.
Ja, es hat es immer gegeben, ne? Aber es ist halt heute, sind es halt so Überwältigungsstrategien, die die haben. Ne? Coldplay mit diesen blinkenden Armbändchen, die dann so ein ganzes Stadion, das ist ja irgendwo wirklich überwältigend. Die Taylor Swift-Konzerte, absolut überwältigend. Die Adele-Konzerte in München, Riesending, alles nur dafür gebaut. Das sind schon große Entertainment-Fabriken, die das auch echt gut können. Ne? Also es ist schon, muss man dann ehrlicherweise auch sagen, auch eine Folge der Digitalisierung, weil du heute mit Ausnahme des Tontechnikers, mit dem du da zu tun hast, heute häufig bei Konzerten exzellenten Sound hast. Und das war früher bei weitem nicht so. Also ich kann mich auch an Konzerte von vor 30 Jahren oder so erinnern, die so beschissen ausgesteuert waren oder so schlecht waren vom Sound her, dass man es wirklich nicht ertragen konnte, ne? Würde ich jetzt dein Konzert als Ausnahme sehen, aber wenn ich heute, bin ich schon überrascht. Also wenn du bist in der Olympiahalle, die ja jetzt nicht berühmt ist für ihre großartige Akustik, und da war ich bei Cure vor 2 Jahren oder wann das war, und das war fantastisch vom Sound her, war echt toll, ne? Und die Bühnenpräsentation auch. Da gibt's heute dann schon auch Sachen, wo du hinsiehst und sagst, okay, klar, das ist auch Digitalisierung, ne?
Absolut. Vor allem, wenn man da dann auch ein bisschen hinter die Kulissen schaut, gerade Taylor Swift zum Beispiel, die ja eine ganze eigene Produktionsfirma dahinter hat, um auch wirklich irgendwie alles unter Kontrolle zu haben und sich nicht auf irgendjemanden verlassen zu müssen, dass der das dann irgendwie richtig macht.
Hast du total Value for Money, ne? Das ist, kostet eine Stange Geld, aber die Produktion kostet auch eine Stange Geld. Ist mal klar, verdient die viel und so, ist ja auch, finde ich, total okay. Die gibt aber auch eine Menge Geld aus. Und das muss man dann auch sehen. Ich weiß nicht, was da eine Karte gekostet hat, 120, ja, 130.
Ich bin da immer kein Maßstab, weil ich leider nie im Voraus plane und dann immer kurzfristig der Meinung bin, ich brauche jetzt noch Tickets. Das geht dann leider immer etwas arg auf den Geldbeutel. Aber es war ein tolles Konzert, muss ich sagen. Coldplay auch, wenn auch im strömenden Regen in Düsseldorf und ich mir vorkam, als wäre ich einfach in den See gesprungen und wieder
diese
raus.
Merkur-Spielothek-Arena kann man ja zumachen eigentlich.
Das ist vor allem ganz toll, um da wieder wegzukommen, habe ich festgestellt.
Das ist super.
Das geht nämlich quasi gar nicht.
Ja.
Also wir sind den halben Weg zum Hotel zu Fuß gelaufen, weil einfach nicht möglich war, da wegzukommen. Naja. Ja, lieber Jan, danke dir, dass du hier warst.
Das
zum dritten Mal.
Sind wir schon fertig?
Ich glaube schon. Wir sehen uns spätestens dann wieder in 2 Jahren, wenn wir diesen Rhythmus einhalten.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich werde so einen Bierdeckel klauen.
Du kannst eine ganze Packung von diesen Bierdeckeln bekommen.
Finde ich schön. Also danke für die Einladung.
Danke dir.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.